In der letzten Strophe ist unser Stichwort für heute Abend enthalten gewesen, dieses Wort Zweifel, gezweifelt und überzeugt. Die Bibel zeigt uns immer wieder, wie Jesus Menschen in Krisen kommen lässt, um die personale Beziehung zwischen ihm und diesen Menschen zu vertiefen, sodass Krisen zu Lebenschancen werden, zu erfahren, dass es reife Zeiten sind, Tiefpunkte zu Wendepunkten werden. Besonders aufschlussreich finde ich, seine Jünger und Jüngerinnen zu beobachten, welche Absicht er hat, wenn er sie in Krisen hineinkommen lässt. Wie sie Krisen dann meistern, das kann für uns ein Stück Anschauungsunterricht sein, daraus zu lernen, wie auch wir besser mit Krisen umgehen. Heute Abend geht es uns nun, nachdem wir uns in den vergangenen Tagen mit Paulus, mit Petrus befasst haben und mit Elia, mit Asaf, um Thomas. Thomas ist einer der Jünger, die eigentlich wenig in den Vordergrund getreten sind im Blick auf die Berichterstattung in den vier Evangelien. Nur ein Evangelist, nur Johannes, berichtet von ihm. Er zeichnet ihn uns, wenn man so vordergründig nur die Biografie dieses Mannes an sich vorübergehen lässt, als einen schwerblütigen, als einen melancholischen, seinen Gedanken grüblerisch nachhängenden, manchmal sogar etwas destruktiv denkenden Menschen. Es ist etwas ganz Gewinnbringendes, einmal diese 12 Jünger von ihrer Persönlichkeitsstruktur zu beobachten, kennenzulernen. Nicht, wenn man das so übertragen würde auf unsere heutige Zeit, hätte man ja fast gar nicht die Freiheit, davon zu sagen, da war auch ein RAF-Mann dabei. Da war ein Zelot dabei. Da war ein RAF-Mann mitten unter seinen Jüngern, der mit Gewalt das Reich umgestalten wollte der damaligen Zeit. So ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Thomas, ein Zweifler auf der einen Seite in vordergründigen Argumenten hängen bleibend, zugleich ein ganz nüchterner Wirklichkeitsmensch, der aus der Zweideutigkeit, aus dem Zweifel eigentlich herauskommen will zur Eindeutigkeit, der aller Leichtgläubigkeit fern ist und es sich daher manchmal selbst schwer macht in seinen Gedankengängen. Ein Zitat an dieser Stelle von Alfred Adam: Wer bei Angelegenheiten des Glaubens nicht mit ganzer Seele beteiligt ist, sondern mit halbem Herzen etwas anderes will, der wird als Zweifler bezeichnet. Noch einmal: Wer bei Angelegenheiten des Glaubens nicht mit ganzer Seele beteiligt ist, sondern mit halbem Herzen etwas anderes will, der wird als Zweifler bezeichnet. Zwei kurze Streiflichter noch aus dem Leben dieses Thomas. Als Jesus seinen Jüngern sagt, dass Lazarus gestorben ist, nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 16, da ist Thomas der Erste, der die Flügel hängen lässt. So lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Womit er doch eigentlich dann sagen will, ist alles aus, alles vorbei. Was hat's für einen Sinn? Und ein anderes Streiflicht aus seinem Leben, Johannes 14, 3, als Jesus seinen engsten Schar, seinen Jüngern ankündigt und Abschied von ihnen nimmt und sagt, wo ich hingehe, den Weg wisset er, ist es wieder Thomas, der sagt, wie können wir denn den Weg wissen? Er ist die ganzen Jahre mit ihm gelaufen. Dann wieder dieser melancholische, destruktive, resignierende Wesenszug. Und ich meine, das ist meine persönliche Überzeugung, dass er als einziger nach der Kreuzigung nicht bei den Jüngern ist, als der Herr ihnen erscheint, das passt ein Stück weit in seine Persönlichkeitsstruktur. Und mit diesem Bericht wollen wir uns heute Abend ein bisschen befassen. Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Johannes 20, 24 bis 29, wenn Sie mitlesen wollen. Thomas aber, der Zwölfe einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei den Jüngern, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Merken Sie, jetzt kommt wieder das Aber. Er aber sprach zu ihnen, sein destruktives Aber, wenn ich nicht in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben. Und über 8 Tage waren sie abermals drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas ist also nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern kommt und ihnen begegnet. Lassen Sie uns ein klein wenig versuchen, auch vom emotionalen Bereich her, damit das nicht nur in der Ratio stecken bleibt, denn Glaube hat auch mit unserer Gefühlswelt etwas zu tun. Manchmal muss sogar das, was wir im Kopf wissen, ins Herz rutschen, damit es konkret wirklich wird. Lassen Sie uns also ein klein wenig versuchen, die Situation dieses Mannes Thomas besser zu verstehen. Für diesen Mann ist eine Welt zusammengebrochen. Alles, worauf er seine Hoffnung setzte, worauf er zielgerichtet gelebt hat, alles ist futsch. Es ist den Juden gelungen, Jesus zu beschuldigen. Der hohe Priester Kaiphas hat ihn verurteilt und der Landpfleger Pilatus hat ihn hinrichten lassen. Er ist gestorben. Geschwister, er ist auch jämmerlich gestorben, nicht? Er ist ein Verbrechertod gestorben. Man darf das nicht glorifizieren. Was da draußen auf dem Hügel Golgatha, das ist ein Verbrechertod, jämmerlich, qualvoll, was da abgelaufen ist. Und für ihn scheint alles bisher Erlebte, so fast ähnlich wie bei dem Petrus heute, wie weggewischt. Es schwimmt alles davon. Auch Erinnerungen verblassen plötzlich dann. Diese gemeinsame Zeit mit ihm, die mit ihm gemachten Erfahrungen, dieses Wirken, dieses Erleben, wenn er sprach, geschah's. Seinen liebevollen, gnädigen, barmherzigen Umgang. Er ist mit den Zöllnern ganz anders umgegangen. Er hat auch keine Angst vor den Pharisäern. Er hat etwas gewagt, was man nie gewagte. Er war ja ein Rabbi unter anderen Rabbis. Er hat von der Hure, von der Frau etwas erbeten, was nie möglich ist im israelitischen Staat. Nie drin. Er hat sie wertgeschätzt, er hat sie angesprochen. Nie drin. Er hat die Frommen so provoziert, dass sie gesagt haben, Mensch, der frisst und säuft ja mit den Zöllnern. Also eine provokative Sache, das hat er erlebt. Und jetzt kommt neben diesem Zusammenbruch seiner Vorstellungen, seiner Erwartungen, kommt etwas ganz Entscheidendes im Blick auf die Frage mit Umgang, wenn Zweifel an uns herankommt. Er pflegt nicht mehr die Bindung mit seinen Freunden. Die anderen sind zusammen. Seine Freundschaft bröckelt ab. Das steht jetzt nicht in diesem Text drin, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Der sie zusammengehalten hat, der entscheidende Faktor, der ist nicht mehr gegenwärtig. Wir erleben Ähnliches ja auch in Familienverbänden. Da hat eine Mutter oder eine Großmutter oder ein Vater oder ein Großvater oder der ältere Bruder die Familie zusammengehalten. Es gab so einen Anziehungspunkt, wo man noch hinkam. Sie sind nicht mehr da und es bröckelt auseinander. Wie schwer wird es plötzlich, sogar Familientreffen auf die Beine zu bringen? Sonst hat man sich beim Vater oder bei der Mutter irgendwo, sei es zum Geburtstag, eingefunden. Hier kriecht so etwas hoch in diesem Denken, was soll denn das Ganze? Er ist ja nicht mehr da, der uns zusammengehalten hat. Lassen Sie mich hier ein zweites Zitat von Helmut Lampater einschieben. An der Grenze zwischen Verstandeserkenntnis und Glaubenserkenntnis meldet sich der Zweifel als der große Widersacher des Glaubens zu Wort. Noch einmal. An der Grenze zwischen Verstandeserkenntnis und Glaubenserkenntnis meldet sich der Zweifel als der große Widersacher des Glaubens zu Wort. Ich kann diese Erfahrung von Helmut Lamparder aus meiner täglichen Arbeit der Brief- und Telefonseelsorge und auch der ambulanten Gespräche ganz unterstreichen. Ich kenne ein ganz ähnliches Reagieren von Menschen, die in ihren Glaubenserwartungen enttäuscht werden. Also aus einer bisherigen Täuschung herausgenommen werden. Wenn sich ihre Erwartungen, auch ihre Gebetserwartungen, ihre Gebetswünsche und Vorstellungen nicht erfüllt haben, sie dann aufgrund dessen beginnen zu zweifeln, ob Jesus wirklich der Sieger über die Sünde, den Tod und den Teufel ist. Und dann kommt das, was bisher noch Ratio war, im Blick auf die eigene Betroffenheit, dass sie beginnen zu übertragen, wenn er nicht der Sieger grundsätzlich über die Sünde, den Tod und den Teufel ist, was hat er denn dann für meine Kämpfe überhaupt für eine Bedeutung? Und ganz schnell ist man in der Zwiespältigkeit, und jetzt wiederhole ich das von heute, dass Jakobus sagt, ein zwiespältiges Herz, ein zweifelndes Herz oder dieses vorhin zitierte Wort von Adam, dass dort, wo man mit halbem Herzen nur dabei ist, ein solches Herz kann nicht erhörlich beten. Es wird, wie Jakobus das Bild gebraucht, wie eine Woge hin und her geworfen. Deswegen mein Hinweis heute Morgen, dass auf die Dauer gottvertrauendes Denken und Gott misstrauendes Denken auf die Dauer nicht nebeneinander Sitz und Stimmrecht in unserem Herzen haben können. Das geht nicht. Lassen Sie mich hier eine Verantwortung anknüpfen, die wir füreinander tragen. Wir tragen Verantwortung füreinander. Ich laufe so ein bisschen Sturm gegen das in unserem pietistisch-evangelikalen Raum gebräuchliche persönlich. Weil das so ganz, ganz nah daran ist, dass es sehr individualistisch wird. Mir ist dieses schon erwähnte Personale lieber. Das Bild vom Leib, Geschwister, muss bei uns wieder zum Tragen kommen. Wir bedingen und bedürfen einander. Das sind ganz tiefe sozialethische Gedanken mit verknüpft. Die Frage der Verantwortung für den anderen. Wir tragen Verantwortung füreinander, auch wenn wir nicht auf gleicher Wellenlänge senden. Wenn unsere geistliche Wellenlänge nicht dieselbe ist wie die des anderen. Wir tragen Verantwortung, auch wenn wir nicht am selben Strang ziehen. Wir tragen Verantwortung füreinander, auch wenn die Gaben ganz unterschiedlicher Art sind. Nicht mein Bild vom Kirschbaum und Apfelbaum, den können Sie auch übertragen Das wird problematisch, wenn die kleine Zehe sagt, ich will aber Daumen sein. Das gibt Konflikte und Krisen. Und wenn der Kopf sagt, ich will Herz sein, wird das auch problematisch. Nicht, wenn der Mann in der Ehe nicht Kopf bleibt und die Frau nicht Herz bleibt, wird es problematisch. Ein Kopf ohne Herz ist genauso dramatisch wie ein Herz ohne Kopf. Es ist ein biblisches Prinzip, im Epheserbrief eindeutig nachzulesen. Nur die Männer vergessen oft, dass da steht, dass sie ihre Frau lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt. Die bleiben immer beim ersten Teil hängen, dass sie Herr sind. Aber die Frauen vergessen auch sehr oft, dass sie den Kopf aufwerten sollen. Aber das war ein Exkurs. Gehen wir wieder zurück zu unserem zweiten. Es ging um die Frage, dass wir Verantwortung tragen, auch für andere, die anders denken und anders leben. Auch die in ihrer Nachfolge andere Schwerpunkte setzen. Liebe Geschwister, wenn diese anderen Jünger sich nur an die drei ersten Fälle gehalten hätten, dann hätte wahrscheinlich der Thomas nicht so schnell wieder zurückgefunden, sich nicht zurückholen lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesem Bereich ganz praktisch, ganz mächtig umlernen müssen, dass was dem einen recht ist, dem anderen noch lang nicht billig ist. Auch in der Jesus-Nachfolge. Wieder mein Bild vom Zirkel. Die Hauptsache ist, das Bein mit der Nadel ist in der Mitte, da kann ich unterschiedlich große Kreise ziehen. Aber auch das andere gilt. Und das muss man auch, selbst wenn es einem weh tut, als seelsorgerlich Begleitender zum Beispiel, man muss es zur Kenntnis nehmen. Der Zweifler muss auch der Einladung in die Gemeinschaft folgen und seinen Zweifel einmal nicht als Grund vorschieben, ich komme deswegen nicht mehr. Er muss seinen Zweifel zurückstellen, wenn er aus der Zweideutigkeit in die Eindeutigkeit kommen will. Ich empfinde, dass in unserem Bericht ein hohes Maß an Verantwortung und Liebe füreinander deutlich wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger diesen Thomas wieder in ihren Bereich hineingeholt haben. Dass sie sich gekümmert haben um den, der abdriften will. Der sich in die Isolation zurückzieht. Dass man nicht sagt, ja nun, wenn er nicht will, soll er eben bleiben, ist das eine Sache. Und ihr Mühen, ihr Bemühen wird belohnt. Er ist wieder unter ihnen, aber, und das müssen wir aushalten, liebe Geschwister, er ist unter ihnen als der, der der ist und sagt, euch glaube ich nicht. Nicht? Er macht nicht heile, heile Segen. Er bleibt in seinem Zweifel, in seinem Ehrlichsein. Er macht nicht Keep Smiling, weil ich jetzt im frommen Bereich wieder bin, muss ich einfach so tun, als ob, das kostet zu viel Kraft. Nein, er steht dazu und die anderen, seine Kollegen müssen es aushalten, dass er anders denkt, als sie denken und erfahren haben. Er schenkt ihnen keinen Glauben. Er stellt sogar, wenn sie sagen, wir haben den Herrn gesehen, er stellt sogar Bedingungen. Da ist fast sogar ein kleiner Anklang von Verhärtung, wenn er sagt, ich will es nicht glauben, wenn nicht. Er stellt Bedingungen. Lassen Sie mich wieder das Bild von dieser Spirale gebrauchen, von diesem Sog, von dem Rand und dem Strudel. Je mehr sich ein zweifelnder Mensch mit sich und seinen Problemen beschäftigt, ich mit mir allein, umso problematischer wird es. Umso größer wird der Sog nach unten. Nicht argwöhnisch äußert er das, was in seinem Herzen ist. Und das ist so ganz ähnlich wie unsere Geschichte mit Petrus. Machen Sie aus dem, was in Ihrem Herzen ist, ein Gebet. Stellen Sie sich dem, was Sie umtreibt. Formulieren Sie es. Er formuliert das. Und die anderen müssen die Kraft haben, seinen Unglauben auszuhalten. Seine Zweifel auszuhalten. Und ihn nicht fertig zu machen. Zu strafen. Unter Druck zu setzen. Er sagt, er sei von der Auferstehung nicht überzeugt. Wenn er nicht mit seinen eigenen Augen das sieht, wenn er nicht seine Hand, seine Finger da in diese Nägel male und seine Hand in die Wunde legen kann, dann glaube ich es einfach nicht. Jetzt geschieht etwas ganz. Ich habe über den Text schon manches Mal gepredigt, aber das, was ich jetzt sage, das ist mir auch erst später gekommen. Es ist etwas Eigenartiges. Der Herr Jesus geht 8 Tage später Wort für Wort auf das ein, was der Thomas vor 8 Tagen gesagt hat. Er war also präsent gewesen, unsichtbar präsent gewesen, hat alles mitgekriegt, was der Thomas gesagt hat. Er hat sein Gebet zur Kenntnis genommen, dass da aus dem Tiefe des Schreiens des Herzens zu ihm emporgestiegen ist, obwohl der Thomas ihn gar nicht gesehen hat. Er war da. So nahe ist der unsichtbar Auferstandene. Luther sagt es einmal, näher als uns Rock und Hemd sind. Das steht jetzt wieder nicht in dem Text, was ich jetzt sage, aber ich glaube, jeder von Ihnen kann es nachvollziehen. Man kann davon ausgehen, wenn man so erwischt wird vom Auferstandenen, dass man dann erschrickt. Dass der alles mitgekriegt hat, was ich damals, nicht, ist ja schon, nicht, wie manches wird gesagt, man denkt nicht dran, dass der Auferstandene gegenwärtig ist. Oh, liebe Geschwister, uns ging so viel Gesprächsstoff aus, wenn wir daran mehr denken würden. Das ist ein heilsames Erschrecken, dass da plötzlich das in den Klick macht. Mensch, der hat ja alles, der war nicht da und war doch da. Der weiß ja alles, was ich gesagt habe. Alles, was in mir gelaufen ist, hat er mitgekriegt. Und das ist Liebe. Liebe von unserem Meister, dass er Punkt für Punkt auf das eingeht, was dem Thomas so zu schaffen gemacht hat. Und zunächst grüßt er in dieses Erschrecken hinein. Und das ist Jesu Seelsorge. Friede. Lass die Wogen sich erstmal glätten. Friede sei mit euch. Lassen Sie mir das im Bild sagen. Er zeigt ihm die Nägelmale, nicht die Faust. Er zeigt die Wunden seiner Treue, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe. Aber das ist Jesu Seelsorge. Aber er fordert ihn auch auf, sei nicht ungläubig. Sei gläubig. Man kann das interpretieren, wie man will. Jesus, ich sehe es also nicht so, Jesus kommt es nicht auf eine Lektion an vor seinen Mitjüngern im Blick auf seinen ungläubigen Thomas. Vielleicht müssen wir daraus lernen, weniger Lektionen zu erteilen. Die Motivation unserer Seelsorge ist hinterfragt. Was dahinter steht, hinter diesem Zurechtweisen, ob fertig machen oder auf den richtigen Weg bringen. Was Thomas lernen soll, ist, dass Jesus ihn gesehen hat und sieht in seiner ganzen Bedürftigkeit. Und Jesus nimmt diese Bedürftigkeit ernst. Und geht auf diese Fragen, die diesen Mann bewegen, geht er ein. Nun möchte ich allerdings warnen davor, wir dürfen daraus nicht eine Gesetzmäßigkeit jetzt ableiten. Das möchten wir gerne wahrscheinlich. Wir möchten jetzt wieder abhaken. Das ist Harmoniebedürfnis. Wäre ja so schön. Dass Jesus jederzeit, also keine Gesetzmäßigkeit, dass Jesus nun jederzeit auf unsere Fragen auch so eingeht, wie er bei dem Thomas geantwortet hat. Dann bekämen wir Jesus wieder in den Griff. Dann wäre er aber nicht mehr Gott, dann wäre er unser Götze. Dann wäre nicht mehr er Herr, sondern wir hätten Sagen. Dann hätte er unser, wäre er unser Wunscherfüller. Und das ist aber ein völlig verzerrtes Verhältnis. Und trotzdem stimmt, dass unser Herr es dem Aufrichtigen gelingen lässt. Und sein Wort und die Schrift deckt das ab, ich darf mit meiner Zwiespältigkeit zu ihm kommen, er hilft mir zur Eindeutigkeit. Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs einlegen über verschiedene Formen des Zweifels. Ich gehe nicht unbedingt umfassend darauf ein, aber ich glaube, für das seelsorgerliche Begleiten oder für eigene Betroffenheit kann das hilfreich sein. Ich möchte zwei große Gruppen unterscheiden, und zwar Zweifel im Vorfeld des Glaubens. Das ist die eine große Gruppe. Und die andere große Gruppe sind die sogenannten Glaubenszweifel. Jetzt zu dem ersten. Da ist der jugendliche Zweifel. Bisher Gelerntes, sage bewusst, Gelerntes wird in Frage gestellt. Eigenes selbstständiges Denken erwacht und damit Auseinandersetzung. Ich habe das immer dreifach gegliedert. Wichtig ist, also nach dieser Analyse, wichtig ist, dafür Verständnis zu haben und diese Problematik ernst nehmen, sie als Durchgangsstation ansehen und sachliche Antworten geben. Und darüber anleiten zu einer personalen Beziehung zu Jesus. Hilfreich dabei ist, in Fürbitte, Liebe und Geduld begleiten. Umbeten, nicht umbeten. Zweitens, darunter, der intellektuelle Zweifel. Da geht es meistens um die Frage der Beweisbarkeit Gottes. Das ist vordergründig. Vernunft, Verstand spielen eine wesentliche Rolle. Wichtig ist in der Auseinandersetzung damit, zu erkennen helfen, und das dürfte heute nicht schwer sein, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt. Und Sie merken jetzt, ich hebe jetzt auf anderes Vokabular ab. Ich werde also mit intellektuellen Menschen, deren Gehirnbindungen auf anderen Spuren laufen, anders sprechen. Die Methode, ich spreche wirklich dann von der Methode, die Methode, Gott als Wahrheit zu erkennen, heißt Glauben. Die Methode, Gott als Wahrheit zu erkennen, heißt Glauben. Verlass dich auf seine Allmacht, auf seine Allgegenwart. Bis dahin, hier kann man dieses große Problem, das solche Denker dann haben, von dem Allmächtigsein Gottes, das kann man wunderbar demonstrieren. Gott hat die Allmacht, sich seiner Allmacht zu begeben und Mensch zu werden. Gott ist so allmächtig, dass er sich seiner Allmacht begeben kann und gibt sich in unsere Menschenhände. Und wird in seinem Sohn, nimmt er Knechtsgestalt an. Hilfreich ist eine biblische Argumentation. Haben Sie den Mut zu sagen, Jesus sagt, wer mich finden will, wird mich finden. Es könnte also sehr gut kommen, dass Sie sagen, Schluss mit der Diskussion. Wenn man also diskutiert hat, beten einen Sinn, kommt ein sehr schnell eigentlich ein Augenblick, wo man sagen muss, das ist Unfug, dass wir darüber diskutieren. Fang an zu beten, dann wirst du erleben, ob Beten Sinn hat oder nicht. Nicht darüber diskutieren. Von der Formel zum Experiment kommen. Der vorgeschobene Zweifel. Der vorgeschobene Zweifel ist sehr oft Flucht vor dem Totalitätsanspruch, den Gott in Jesus an uns stellt. Es ist eigentlich letztlich ein Stück Selbstbehauptung. Hier ist es wichtig, dass man im Gespräch diese Hintergründe beginnt aufzudecken, deutlich zu machen, dass man anleitet zu kritischem Verhalten seinen eigenen Zweifeln gegenüber. Dass jemand bereit wird, argumentativ seine eigenen Zweifel zu hinterfragen. Hilfreich ist dir, Gott um Weisheit zu bitten. Jakobus 1,5. Für solche, das gilt für die anderen Gespräche auch, aber hier ganz zentral auch für solche Gespräche und um Vollmacht, Apostelgeschichte 1,8, im Blick auf dieses Zeugesein. Dann noch einen Bereich darunter, der gedankenlose Zweifel. Also der begegnet einem sehr, sehr oft. Man redet, als haben wir die Bibel schon zigmal gelesen. Man redet dreimal klug und plappert doch nur nach, was andere vorher genauso unbedacht gesagt haben. Trotzdem ernst nehmen. Ernst nehmen ist eine Brücke. Mein Gegenüber ernst nehmen, auch in dem, was es daher plappert. Diese Menschen brauchen meistens mehr Information über die Person Jesus. Sie müssen Jesus, den Jesus der Bibel, nicht den, den sie aus Säkularliteratur, illustrierten Filmen säkularer Art kennengelernt haben. Hier ist es dann hilfreich, in Liebe zu ermutigen, mit diesem Jesus, als ein neues Gottesbild aufbauen, helfen, mit diesem Jesus eigene Erfahrungen zu machen. Nicht von den Erfahrungen anderer zu leben, vom Hörensagen. Wie so wie am Ende von Johannes 4, wo die dann sagen im Gespräch, wo Jesus im Gespräch mit der Frau am Brunnen war, wo die dann sagen, jetzt glauben wir nicht mehr, weil du das uns gesagt hast, sondern weil wir selbst die Probe aufs Exempel gemacht haben. Noch kurz jetzt ein paar Anmerkungen zu diesem zweiten Komplex, sogenannte Glaubenszweifel. Da kann man ein wenig bei den Personen unserer Tage schon bleiben. Da da ist der furchtsame Zweifler. Also der Petrus zum Beispiel. Der ja in dieses Spannungsfeld hineinkommt. Hier ist es wichtig, einen Blickwechsel vorzunehmen. Vom situationsbezogenen Denken zum verheißungsbezogenen Denken zu kommen. Hilfreich ist beim furchtsamen Zweifler für den seelsorgerlich Begleitenden die hohe und immer selten werdende Kunst des Tröstens, weil in diesem Trost auch ein Stück Ermutigung ist. Und zwar mit dem Trost zu trösten, mit dem auch ich getröstet worden bin. Dass ich mit ihm umgehe, wie ich es mir wünschte, wenn ich so betroffen wäre, dass man mit mir umgeht. Der angefochtene Zweifler, da können wir unser Bild von Asaf nehmen, das ist der, der nicht daran zweifelt, ob Gott existiert, aber er versteht Gott und die Welt nicht mehr. Er zweifelt, ob Gott ein individuelles Interesse an ihm hat. Wichtig ist hier, ihm zu helfen, gegen den Augenschein vertrauen zu lernen wieder. Dieser mein Satz, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Hilfreich kann in diesem Zusammenhang sein, wenn ich ihn abhole bei Erlebnissen der Vergangenheit mit seinem Gott, um ihm zu zeigen, auch jetzt bist du fest gehalten und deswegen darfst du auch vertrauensvoll in das Morgen gehen, weil dieser Gott treu ist. Dann ist noch der ehrliche Zweifler, das ist Johannes der Täufer, Matthäus 11, 12 folgende. Das sind Menschen, die sich ganz für Jesus eingesetzt haben. Die aber dann oft an einen Rand kommen physischer und psychischer Belastung und dann auch geistlicher Anfechtung. Wo dann die Frage ist, Mensch, allen hilft er, nur mir nicht. Bist du wirklich der, den ich gepredigt habe? Bist du der, dessen Vorläufer? Bist du der, wo ich gesagt habe, ich bin nicht wert, die Schuhriemen dir zu lösen? Bist du der? Hier ist es wichtig, aufkommende Zweifel nicht wuchern zu lassen, sondern mit meinen Fragen zu Jesus zu gehen. Er hat seine Jünger geschickt. Ich darf zu ihm gehen heute direkt. Hilfreich ist, Zweifel dann mit anderen zu teilen. Und am Wort bleiben. Am Wort bleiben. Und dann sind wir bei dem jetzt wieder, mit dem wir uns wieder befassen wollen, beim redlichen Zweifler, bei diesem Thomas. Lege ich meine Hand in seine Seite? Diese Frage ist unserem Text völlig offen. Die Einladung dazu ist da. Es hat viel eher den Anschein, als dass Thomas von der Liebe und Herrlichkeit des Auferstandenen so überwältigt ist, dass ich sein Christusbekenntnis zumindest auf gleicher Ebene, wenn ich sogar höher empfinde als das des Petrus. Wenn er sagt, mein Herr und mein Gott. Diese personale Beziehung. Der Auferstandene schenkt diesem personifizierten Kleinglauben ein Christuserlebnis, eine Christusbekenntnis, wo Gewissheit der Ungewissheit weicht. Noch einmal, lassen wir wirklich offen, ob er seine Hände da hineingelegt hat, weil wir sind wieder innerlich auf Sicherheit aus. Wir sagen wieder, aha, wenn ich hätte das, dann auch. Nicht so, wie viele oft sagen, mir wenigstens gegenüber sagen, hätte ich damals gelebt, als Jesus gelebt hätte, ich wäre auch mit ihm gelaufen, denkste. Denkste, dass das so einfach, das ist viel schwerer als heute gewesen. Ich liefe heute ein Stück weit ein hohes Maß vom Zeugnis der Väter und der Mütter. Damals liefen viele Rabbis. Er hatte natürlich den Totalitätsanspruch, da sagte, ich bin der Sohn Gottes. Und das war gewiss nicht einfacher als heute. Jesus reagiert auch jetzt wieder auf den Thomas ganz anders, als wir es uns vielleicht vorstellen. Er lobt ihn nicht. Er gibt ihm nicht eine Lobeshymne, Thomas, fantastisch, dass du dieses Bekenntnis jetzt ablegst, dich so ganz mir übereignest und sagst, mein Gott und mein Herr. Jesu Seelsorge tut auch weh. Aber nicht um uns weh zu tun, sondern dass reife Zeiten zu reife Zeiten werden, die Frucht bringen. Er zieht den Thomas als Beispiel jetzt heran, dass der Glaube nicht vom Schauen, sondern vom Vertrauen lebt. Gott glauben heißt sich ihm anvertrauen. Jetzt wiederhole ich dieses Wortspiel wieder. Sich verlassen, von sich weggehen, sich verlassen und sich auf Gott verlassen. Sich darauf verlassen, dass er in Freud und Leid, in Glück und Not mein Gott und mein Herr bleibt. Noch einmal ein Satz wiederholen. Gott vertraut uns, dass wir ihm vertrauen. Er will also unser Vertrauen als Antwort auf sein Vertrauen. Gott glaubt an sie, dass sie ihm vertrauen. Ein solches gottvertrauendes Denken wird nicht im Zweifel stecken bleiben. Es wird nicht im Zweifel stecken bleiben. Das meint auch Jesus, wenn er dem Thomas sagt, selig sind, wohl denen, glücklich, zufrieden, gerettet, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte das jetzt einmal auslegen, wie es andere vielleicht nicht auslegen. Es gibt, möchte ich sagen, zwei Stufen, es gibt gewiss mehr, aber jetzt von diesem Text kommen, zwei Stufen des Glaubens. einen Anfangszustand, in dem sich alle befinden, die sich Jesus zugewendet haben, die angefangen haben, ihm nachzufolgen. Über dieser Zeit steht, dieweil du mich gesehen und erfahren hast, glaubst du. Und dann gibt es etwas, was herausreift, zum Beispiel unter dem Aspekt von Römer 8, 28, Gott gibt denen das Beste, die ihm die Wahl lassen, weil sie ihn lieb haben. Wir wissen aber, Luther, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. Es gibt also einen Fortgangszustand, ein Wachsen, ein Reifen, und diese tiefere Stufe des Vertrauens ist die, von der es meines Erachtens heißt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, die sich einüben, gegen den Augenschein Gott zu vertrauen. Oder wie es in diesem bekannten Lied in der Strophe heißt, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und nun kommt wieder Jesu Seelsorge zum Tragen. Weil Jesus weiß, dass wir nicht gleich in die zweite Stufe einsteigen, sondern dass das ein Wachstumsprozess ist, zu dem er uns einlädt, bei diesem Wachstumsprozess ist es eigentlich seine Absicht, dass wir unser Vertrauen zu ihm nicht abhängig machen von dem, was uns widerfährt. In Freud und Leid, in Glück und Not bist du mein Herr, bleibst du mein Gott. Er will uns, hat eine gute Absicht über ihrem und meinem Leben. Er will, dass wir als Jünger Lernende bleiben. Und zwar nicht Lernende mit Angst, sondern Lernende, dass uns der Lebensraum geweidet wird, das ewiges Leben. Wir haben Anteil am Leben Gottes heute. Das ewiges Leben, qualitativ besseres Leben. Geschwister, welche Qualität hat denn in unserem Leben das Wissen um Sündenvergebung? Dass zwischen meinem Gott und Schöpfer und mir nichts mehr steht, weil ich in Jesus richtig bin vor Gott, wie Gott mich haben wollte, bin ich in Jesus. Wenn jemand in Jesus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, eine neue Schöpfung hat begonnen. Deswegen brauche ich einen Jesus, weil ich vor Gott nie so sein kann, wie ich sein sollte. Wenn aber Jesus, wenn ich in Jesus bin, wirklich in diesem Bild, wenn ein Mantel um mich rum ist, dann sieht Gott mich in Jesus, dann bin ich richtig. Deswegen ist das die Frage nach der Qualität. Und bei der Frage der Qualität ganz gewiss auch die Frage der Priorität. Gott ist kein Miesmacher. Gott hat keine Freude daran, uns die Lebensfreude zu vergällen. Gott will, dass wir uns freuen, weil Freude heilsamer Medizin vergleichbar ist. Freude ist für unser Seelenleben wie Vitamine für unseren Körper. Die will uns Gott doch nicht entziehen. Vertrauen kann man aber nicht ein für alle Mal auf Flasche oder Konserve aufziehen, so dass man es immer bei sich hätte. So als eine Art Besitz. Vertrauen wird immer neu auf die Probe gestellt, weil es etwas Dynamisches ist. Etwas nicht Statisches. Etwas Lebendiges. Vertrauen ist im Grunde genommen ein immer wieder neu beginnen. Gilt auch für alle anderen Beziehungen, Geschwister. Wer in einer Beziehung gleich welcher Art meint, das ist geschafft, die Beziehung ist mir sicher, diese Beziehung wird schneller als er denkt kaputt sein. An Beziehungen muss man arbeiten. Beziehungen wollen gepflegt sein. Um Beziehungen muss geworben werden. Und an reifen Beziehungen. Was bedeutet das denn für uns? Ich will das mal kritisch formulieren. Es bedeutet, wir sind glücklich, wenn wir an Jesus nicht etwa deswegen glauben, weil wir unkritisch und naiv sind, sondern deswegen, weil unser Vertrauen zu ihm keiner besonderen Beweise mehr von seiner Seite aus bedarf. Oder? Bedarf unser Vertrauen doch immer wieder. Wenn ich permanent hören muss, ich liebe dich, permanent hören muss, wenn ich permanent hören muss, ich brauche dich, wenn ich es hören muss, ist in der Beziehung was faul. Wenn ich immer dessen vergewissert werden muss, dann muss ich nachreifen. Jesus sagt es mir, ich liebe dich zuerst. Und weil er mich jeden Tag einlädt, in seinem Wort zu lesen, es als Speise für mein geistliches Leben und damit für meinen ganzen Menschen zu gebrauchen, sagt er mir deutlich und zwischen den Zeilen, je nachdem, wo ich lese, ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich verlasse dich nie. Ich lasse dich nie im Stich. Nichts und niemand kann dich von meiner Liebe scheiden. Nehmen wir das, Geschwister? Und ist unsere Liebe dann, und das möchte er, das ist unsere Verantwortung, unsere Antwort steckt da drin. Solche Liebe hat immer ein Echo. Das ist ja schon im menschlichen Bereich so. Dass also mein Leben ein Echo ist auf seine Liebe. Und da schwinden die Zweifel. Und sie müssen schwinden, weil wieder neue kommen. Damit ich auch mit den neuen wieder konstruktiv umgehe. Ich will zum Schluss kommen. Der Schluss kommt auch vom Schluss des Johannesevangeliums her. Da heißt es in Vers 30 und 31, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Als ich über diese Schlusssätze so nachdachte, auch im Kontext dieses Thomas, hatte ich so den Eindruck, was will uns der Herr, was will mir Jesus eigentlich hier sagen? Will er uns vielleicht sagen, du sollst das Glück erleben, das Glück des Vertrauen-Könnens ohne des Schauen-Müssens? Du sollst dieses Glück erleben des Vertrauen-Könnens ohne des Schauen-Müssens. Ich habe das heute Morgen schon mal zitiert, Hebräer 11, 1. Ist der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Liebe Geschwister, niemand von uns, gleich in welcher Lebenslage er sich im Augenblick befindet, ist dazu verurteilt, in seinen Zweifeln, in seiner Zwiespältigkeit stecken bleiben zu müssen. Es ist fast ähnlich wie heute Morgen beim Petrus, wenn auch ganz anders von der Lebensgeschichte, dass heute Abend Jesus zu uns sagt, und er ist ja gegenwärtig, wir leben in seiner Atmosphäre. Die Realpräsenz Jesu ist heute der Heilige Geist. Das ist die Realpräsenz Jesu. Er ist im Heiligen Geist gegenwärtig. Und das ist uns viel näher, als wir denken, weil er in uns wohnt, dieser Geist. Er hat in diesem Tempel, in diesem Leib Wohnung gemacht. Gott lässt sich finden. Es ist diese Frage wie beim Petrus heute Morgen. Komm her. Und heute Abend heißt es eigentlich, komm und sieh. Wag's mit mir. Ich lasse es dich erleben. Und wenn du es brauchst, lasse ich dich sogar schauen. Aber komm. Gott lässt sich finden. Verlassen wir uns. Gehen wir fort von uns. Hin zu ihm. Denn Wunder sollen schauen, die sich auf ihn verlassen und ihm trauen. Ich schlage vor, dass wir zum Abschluss dieses Tages keine Fragestunde mehr machen. Sie haben so viel heute auch erlebt im Umfeld dessen, was hier gelaufen ist, dass wir den Tag ausklingen lassen, und zwar mit einem Lied. Ich habe zwar viele Zettelchen hier drin stecken, aber ich muss doch jetzt hinten nachschauen. Es heißt, ich stehe in meines Herrn Hand. Da ist auch diese Liedstrophe, von der ich eben gesprochen habe, drin. 306, danke. 306. Lassen Sie uns das einfach beten als ein Stück Bekenntnis, auch wenn das Herz bangt, miteinander singen. Dieses ganze Lied, diese fünf Strophen, 306. Mit dem Segen schließen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns, schenke und erhalte uns deinen Frieden. Amen.